Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Mit Dr. Matthias Marquardt, Internist, Sportarzt, Bestsellerautor, auch bekannt als der Laufpapst. In seinem neuen Buch Erschöpft stellt er sich die Frage, warum uns allen die Kraft ausgeht und sagt, was wir dagegen tun können. Herzlich willkommen, Dr. Matthias Marquardt, hallo.
Vielen Dank für die Einladung, guten Morgen.
Sie sehen eigentlich ganz fit aus, waren Sie heute Morgen schon laufen?
Ich bin gleich heute Morgen aus dem Hotel in die Laufschuhe und bin hier durch das Landschaftsschutzgebiet in Mainz getrabt.
Unglaublich, also so ein Elan. Ich nicht, muss ich gestehen. Wir wollen aber jetzt vor allen Dingen über das Thema Erschöpfung sprechen, auch was wir dagegen tun können. Sie kennen das ja auch selbst, also Sie haben zweimal wirklich einen intensiven Erschöpfungszustand erlebt. Merken Sie denn jetzt in der Corona-Pandemie, dass mehr Leute in Ihre Praxis kommen und sagen, ich bin total platt, ich kann nicht mehr?
Ich glaube, dass Erschöpfung wirklich ein gesellschaftliches Thema ist, was seit Jahren anschwillt und mehr wird. Insofern ist es in meiner Praxis, wo ich viel Check-up-Medizin mache und mich ja um den ganzen Menschen kümmere mit seinen Sorgen und Nöten, ist das ein häufiges Thema schon immer gewesen. Aber in Corona hat es eine neue Dimension angenommen. Da sind natürlich auch diese Corona-Fatigue-Fälle jetzt in der letzten Zeit gekommen, aber eben auch der Manager, der in dieser Corona Zeit mit den großen Herausforderungen, die sich überall gestellt haben, dann einfach in einen Burnout geschlittert ist. Und der sagt ja nicht, ich habe Burnout, sondern der sagt, ich bin erschöpft. Und da ist die junge Finanzbeamtin, die, muss ich mich jetzt vorsichtig ausdrücken, nicht mal Kinder zu Hause hat, aber nach einem Jahr Homeoffice wirklich mit den Nerven am Ende ist. Sie beschallt sich mit ihrem Partner gegenseitig, während sie da am Küchentisch arbeiten. Und sie geht sogar noch joggen, um irgendwo einen Ausweg aus dieser angespannten Situation zu finden. Aber trotzdem kommt sie mit Schulter-Nackenverspannung und bricht in Tränen aus, weil sie einfach nicht mehr kann. Ich nenne das Homeoffice-Desaster. Das, was uns da versprochen wurde, dass das die große neue Freiheit ist und alles so super praktisch ist, das bewahrheitet sich mal wieder nicht.
Mit was für Symptomen, außer jetzt Schulter- und Nackenverspannung, die Sie angesprochen haben, kommen die Leute zu Ihnen?
Ja, ganz häufig heißt es, ich wach morgens auf, würde erwarten, dass ich erholt bin, bin es aber nicht. Ich bin immer noch bleiern müde. Ich schlafe abends viel zu früh ein für die Maßstäbe des Patienten. Was viel zu früh ist, müsste man nochmal definieren. Aber Sie haben das Gefühl, nicht das leisten zu können, was Sie eigentlich leisten können müssten, zumindest in Ihrer Wahrnehmung. Und dieses Gefühl von Erschöpfung und Müdigkeit ist erstmal lästig. Dann wirft es aber natürlich auch die Frage auf, ist da was nicht in Ordnung? Bin ich krank? Habe ich was am Herzen? Fehlt mir irgendein Mikronährstoff? Dass das sehr häufig auch mit psychischen oder Lifestyle-Faktoren zu tun haben kann, das mag sein. Aber wer weiß denn zu diesem frühen Stadium, wenn jemand sagt, ich habe dieses Erschöpfungsproblem, ob es nicht doch etwas Körperliches ist? Insofern ist es sofort ein Themengebiet, wo ich entscheiden muss, in welche Richtung stoße ich jetzt vor, körperlich, psychisch, beides. Ein interessantes Feld.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben selbst zweimal in Ihrem Leben erlebt, was es heißt, wenn man so erschöpft ist, dass man sagen kann, das ist jetzt schon ein Krankheitsbild. Einmal, da waren Sie noch sehr jung, Ende des Studiums, da haben Sie in Medizin Ihr Staatsexamen gemacht, gleichzeitig für den Ironman trainiert und Ihr erstes Buch veröffentlicht, die Laufbibel. Unglaublich, dass man das alles unter einen Hut kriegen kann. Wie durchgetaktet war Ihr Leben denn damals?
Das war unfassbar durchgetaktet und ich habe es ja eben nicht unter einen Hut bekommen, sonst wäre ich nicht in diese Übertrainings-Erschöpfungsproblematik bekommen, wie ich das erlebt habe. Ich möchte das mal ganz drastisch darstellen. Es war eine Zeit, da kam ich aus der Uni nach Hause, habe meine Post mit hochgenommen, habe den Computer angestellt, das Nudelwasser aufgesetzt, die Post auf dem Klo gelesen, dann die E-Mails beantwortet, dann die Nudeln gegessen, dann zum Training, dann wieder in die Uni. Heute würde ich sagen, wer seine Post auf dem Klo liest, hat ein Problem. Das ist wohl auch so. Das Learning war sehr schnell da, nachdem ich diese massive Erschöpfung erlebt habe und ein Jahr lang da nicht rausgekommen bin, dass mir da keiner extern den perfekten Weg rausweisen wird.
Das finde ich ganz interessant. Also Sie hatten nach diesem durchgetakteten Leben, waren Sie ja erst auf einem Seminar, beziehungsweise um für den Ironman zu trainieren. 2 Wochen Lanzarote, klingt ja eigentlich erstmal ganz
Trainingslager,
nett,
ne? Ja, 3 Wochen, was einer der entscheidenden Fehler war, es war zu lang.
Okay, und als Sie dann wieder zurück waren, was haben Sie da plötzlich für Symptome gemerkt?
Man kennt das als Sportler, wenn man intensiv trainiert hat, dass man so in einer Erholungswoche dann sich müde fühlt und in der Zeit baut man auch Kraft auf und wird dann besser. Das ist die Idee von sportlichem Training. Und es ist eine Gratwanderung. Wie doll belaste ich, ohne dass ich danach zu erschöpft bin? Und diesen Bogen hatte ich halt überspannt. Das merkte ich auch schon in der Woche danach. Ich wollte eine Woche später das Training wieder aufnehmen, wie man das so tut. Und ich fühlte mich sehr müde, dachte, gut, hängst noch mal eine Woche an. Und habe dann das Training wieder gestartet und rollte mit dem Rennrad die Straße entlang und hatte einen Puls von 140, wo ich normalerweise gar keinen Pulsausschlag gehabt hätte. Und da merkte ich, hier ist gehörig was schiefgelaufen. Und dann nahm dieses Thema seinen Lauf.
Und sein Lauf heißt was? Also was konnten Sie damals dann alles nicht mehr machen?
Die Kraft kam nicht zurück. Ich war vorher im Training noch 10 Kilometer in 38 Minuten gelaufen, bin 500 Kilometer Rad gefahren pro Woche. Also intensivstes Training bis zu 30 Stunden pro Woche. Und dann ging auf einmal nichts mehr. Ich konnte also keinen Kilometer joggen gehen, ohne am nächsten Tag Muskelkater zu haben. Ich war erschöpft, wenn ich die Treppen hochging, habe jede Nacht 11 Stunden geschlafen. Das war dann für mich als Student auch ein Stück weit bedrohlich. Ne? Also ich dachte, was ist hier los? Bist du krank? Und bin dann intensivst an der Uniklinik, wo ich studierte, untersucht worden und auch noch in einer weiteren und keiner hat was gefunden.
Und was haben Ihnen die Ärzte denn geraten damals?
Ja, das war dann schon so diese spezialisierte Medizin. Ne? Jeder hat mir gesagt, was es nicht ist. Aber keiner konnte mir sagen, was es ist. Ich war dann in einer sportmedizinischen Abteilung, die sagten, ja, das wird ein Übertraining sein. Also du hast zu viel belastet, zu wenig entlastet. Mach mal 3 Monate Pause, das wird dann schon wieder. Es war auch eine sachgerechte Information, das muss man dann so auch tun. Aber nach 3 Monaten war es leider nicht vorbei. Und dann hieß es, ja, dann hast du ein Erschöpfungssyndrom. Ne? Und dachte ich, ja, und jetzt? Ja, da kann man nichts machen, ne? Da musst du abwarten. Und das war natürlich ein dramatischer Punkt, wo ich erstmal mit zurechtkommen musste und dann viele Athleten kontaktiert habe und Trainer, die sowas schon mal erlebt hatten. Da gibt es durchaus einige in der Sportszene. Und was sie mir alle gesagt haben war, es gibt jetzt keine Zauberpille, es gibt nichts, was dich garantiert gesund macht, aber eins können wir dir raten, fang langsam wieder an, die Belastung zu erhöhen, find in dein Leben zurück. Ich habe einige gesprochen, die haben das nie geschafft. Einige waren auch nur eingeschränkt berufsfähig von diesen Hochleistungssportlern. Die sind richtig rausgekegelt worden. Andere sind zu alter Leistungsfähigkeit zurückgekehrt und dachte ich, gut, dann musst du es jetzt mal anpacken. Und dann bin ich tatsächlich auf den Sportplatz gegangen und habe 50 Meter Traben, 50 Meter Gehen abgewechselt. Und wenn sie ein Jahr vorher noch Hochleistungstraining gemacht haben, dann war das natürlich eine einschneidende Erfahrung. Aber Gott sei Dank ist es gut gegangen.
Was hat Ihnen denn jetzt im Rückblick am meisten geholfen damals?
Ja, natürlich einmal dieser vorsichtige Wiederaufbau, aber natürlich insbesondere auch zu reflektieren, was hast du eigentlich vorher falsch gemacht? Und ein Staatsexamen, das erste Buch schreiben und für einen Ironman zu trainieren, auf dem Niveau, das war schlicht und ergreifend nicht leistbar. Ich habe den Bogen überspannt und musste dann auch lernen, an einigen Stellen mal früher auf die Bremse zu treten. Klingt einfach. Ist natürlich schwer, denn die Katze lässt das Mausen nicht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir hatten ja gerade über die Erfahrung gesprochen, die Sie als junger Mann gemacht hatten, aus der Sie geschlossen haben, ich muss besser auf mich aufpassen, darf mich nicht so auspowern, muss Prioritäten setzen, kann ich auf 3 Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und das hat ja auch lange geklappt. Dann hatten Sie 2019 plötzlich mehrere Infekte hintereinander und dann kam Corona. Sie haben eine internistische und sportmedizinische Hausarztpraxis in Hannover. Wie hat sich Ihre Arbeit durch Corona verändert?
Meine Arbeit hat sich für mich wenig geändert, das muss ich sagen. Denn ich gehe nach wie vor jeden Morgen in meine Praxis und arbeite mit meinem Team zusammen. Das heißt, diese dramatischen Auswirkungen von Homeoffice und so weiter habe ich nicht. Natürlich haben wir Hygienemaßnahmen einzuhalten, was wir gerne tun. Vom Patienten gut, als Sportarzt behandle ich natürlich weiterhin Sportler mit ihren Problemen und als Check-up-Mediziner führe ich Check-ups durch. Aber es ist natürlich so, dass derjenige, der zu einem Check-up in meine Praxis kommt, dass der dort eben häufiger Probleme wie Erschöpfung oder Probleme im Bereich des Homeoffice, Verspannungen, Rücken, Probleme beim Sitzen und so weiter beklagen. Also ich merke schon Corona und ich merke vor allem aber eben...
Aber es scheint für Sie ja auch am Anfang stressiger gewesen zu sein. Sie sind ja dann selbst nochmal in so einen Erschöpfungszustand gefahren.
Ach, Sie spielen auf diese allererste Zeit an. Mhm. Ja, okay, denn ich war jetzt schon so in dem Lauf von Corona, den wir jetzt gerade...
Das dauert ja auch eine ganze Weile, genau.
In dem Zustand, in dem wir uns jetzt gerade alle eingerichtet haben. Die erste Phase war dramatisch. Also ich meine jetzt diese Phase, dieser Februar, März im vergangenen Jahr, wo wir noch gar nicht wussten, was überhaupt passiert. Ich kam aus einer Zeit, wo ich gar nicht so richtig gemerkt habe, dass mir gerade so ein bisschen die Kraft fehlt und die Lust fehlt und dass mir die Luft ausgeht. Ich fuhr immer langsamer mit meinem Fahrrad in die Praxis morgens, was eigentlich ein Alarmzustand hätte sein können. Ich habe abends immer mehr geschlafen, war so ein bisschen unzufrieden mit verschiedenen Dingen in meinem Leben und fummelte mich da so durch, wie es dann mal so passieren kann. Und dann kamen diese vielen Infekte, ich wurde schwächer und kränker. Ja, und dann kam Corona, so dieser erste Schlag von Corona. Und da erinnere ich sehr wohl, wie wir jede Mittagspause eigentlich mit dem Team zusammensaßen und überlegten, was wird jetzt hier passieren? Wird uns jetzt hier ein halbes Jahr die Praxis zugesperrt? Wie versorgen wir unsere Patienten? Dürfen wir hier noch Zeitungen auslegen? Da war ganz viel Panik. Da ging es natürlich auch, müssen jetzt Mitarbeiter in Kurzarbeit? Was bedeutet das wirtschaftlich? Das hat mir schon Angst und Stress gemacht. Und wenn Sie dann noch eine Tochter zu Hause haben, die kein Gluten essen kann, dann fragen Sie sich irgendwann, muss ich jetzt vielleicht doch Hamsterkäufe machen? Das war ja diese Zeit von Hamsterkäufen. Es wusste ja keiner, was kommt. Heute schmunzeln wir so ein bisschen darüber, aber damals war es eine Zeit, die war von Angst geprägt. Und das war vielleicht in dieser Phase, die sich da schon über den Jahreswechsel bei mir angedeutet hat, dann so der Nagel zum Sarg. Denn dann irgendwann eskalierte das Ganze und ich wurde dann richtig krank, musste die Praxis auch schließen für eine gewisse Zeit und bin jetzt froh, dass ich wieder gesund bin.
Wie haben Sie sich selbst therapiert?
Das war in dieser Hochzeit der Verunsicherung des ersten Lockdowns. Ich hatte, wie ich jetzt hinterher weiß, eine verschleppte Nasennebenhöhlen- und Mittelohrentzündung. Das hatte ich schon so 4 Wochen vorher selber diagnostiziert und liebevoll mit allem behandelt, wie man es behandeln kann. Von der Nasendusche bis zu den Inhalationen und mit Rotlicht. Und ich habe alles gemacht, weil ich Antibiotika sehr ungern nehme. Irgendwann habe ich es genommen, hat aber auch nicht geholfen. Dann kam dieser Zusammenbruch und ich hatte dann also eine Vereiterung aller Nebenhöhlen und des Mittelohrs mit Übergriff auf den Knochen und lag mit Schüttelfrost und Nachtschweiß, also 8-mal pro Nacht das Bett durchgeschwitzt, zu Hause in meinem Bett. Draußen wütete Corona und ich habe mich gefragt, wer behandelt mich jetzt? Jetzt bin ich ganz gut vernetzt als Internist und rief dann eine befreundete HNO-Ärztin an, die sagte, ich kann dich nicht untersuchen. Wir haben ein Verbot von unserem Berufsverband, weil wir keine Schutzausrüstung hatten. Die hatten ja keine Visiere und so weiter. Das war diese erste Zeit. Wahnsinn war das. Und dann habe ich also mit dem Mobiltelefon vom Krankenbett aus selber organisiert, wie ich da jetzt irgendwie einen Dreh dran kriege und habe dann bei befreundeten Radiologen entsprechende Diagnostik machen lassen. Und letztendlich muss ich sagen, ich habe mich da so ein bisschen selber durchbehandelt durch die Zeit. Es war schwierig. Ich habe mir selber Blut abgenommen, das von meinem Praxisteam vor der Tür deponiert und dort abholen lassen. Denn Corona wäre zu der Zeit für mich fatal gewesen. Ich habe die ganze Familie eingesperrt. Wir haben uns nur Essen vor die Tür stellen lassen.
Aber haben Sie sich nicht selber in der Situation gefragt, wie konnte mir das eigentlich passieren? Ich hatte mir doch als junger Mann geschworen, in so einen Erschöpfungszustand gerätst du nie wieder rein. Und ich habe andere Patienten behandelt, die so einen Erschöpfungszustand hatten. Was habe ich falsch gemacht, dass ich wieder reingerutscht bin?
Genau das habe ich mich gefragt.
Und wie war Ihre Antwort?
Ja, aber in dem Moment ging es jetzt erstmal darum, da heil rauszukommen. Also das war schon ein bisschen surreale Situation, ne? Ganze Familie interniert, Essen vor der Tür, sich selber Blut abnehmen, Angst haben, dass es was Ernsthaftes sein kann. Durchaus auch Tumorerkrankungen und so weiter machen auch gerne Nachtschweiß. Und ich habe mich natürlich gefragt und die Kollegen, mit denen ich telefonierte, auch, Matthias, warum bist du so krank? Da stimmt doch irgendwas nicht. Als sich dann irgendwann die Wogen medizinisch so ein bisschen glätteten, dann kam natürlich diese Frage auf, wie konnte das ein zweites Mal passieren? Ich habe auch nach wie vor den Eindruck, dass ich mich da nicht zwingend mit Ruhm bekleckert habe. Einmal darf man, zweimal ist nicht zwingend klug. Aber es waren eben auch mehr als 20 Jahre vergangen. Und wie ich vorhin schon einmal sagte, die Katze lässt das Mausen nicht. Da waren dann jetzt 3 Kinder, da war dann jetzt eine erfolgreiche Praxis, da waren Buchprojekte, Seminare. Es war eben sehr, sehr viel. Und trotz aller Organisation und trotz allen Aufpassens, dass man genügend Sport treibt, was ich täglich tue, sich gesund ernährt und seine Auszeiten nimmt, war es schlicht und ergreifend einfach zu viel geworden. Es war bestimmt auch ein bisschen Pech dabei mit diesen Infekten und so weiter. Aber es war nicht nur Pech, es war auch hausgemacht. Und jetzt muss ich wieder damit umgehen. Und
wissen umso besser, was Sie Ihren Patienten empfehlen können.
Ja, das stimmt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Lassen Sie uns mal darüber sprechen, ab wann eine Erschöpfung überhaupt kritisch ist. Dass man zum Beispiel, wenn man Sport gemacht hat, sich danach erschöpft fühlt, ist klar. Oder es gibt natürlich auch mal Lebenssituationen, die familiär oder berufsbedingt ein bisschen stressiger sind, wo man sich auch erschöpft fühlt. Aber das ist ja normal. Ab wann sollte man sich Gedanken machen, dass es außerhalb des normalen Rahmens ist, wenn ich mich erschöpft fühle?
Also die physiologische Erschöpfung, die Sie gerade angesprochen haben, ich habe meinetwegen eine ganz intensive Radtour übers Wochenende gemacht, bin dann müde. Wenn ich mich dann ein paar Mal ausgeschlafen habe und der Muskelkater vorbei ist, dann fühle ich mich ja eigentlich wieder belastbar. Genauso nach einem stressigen Tag im Beruf kann ich mich ja normalerweise innerhalb relativ kurzer Zeit regenerieren. Wenn das nicht funktioniert und dieses Gefühl von bleierner Erschöpfung bleibt, auch über Tage und Wochen hinaus, dann ist natürlich die Frage berechtigt, ist das jetzt so in Ordnung, geht das von alleine vorbei oder brauche ich ärztliche Hilfe? Da das Thema aber so vielschichtig ist, ist es schwer möglich, da jetzt eine pauschale Empfehlung auszusprechen. Denn was kann alles hinter Erschöpfung stecken? Nicht selten auch eine depressive Erkrankung. Also auch wer depressiv ist, fühlt sich gerne antriebsarm und erschöpft und müde.
Also das heißt, man muss sich dann wirklich gründlich untersuchen lassen.
Erst ja, mal. Einmal in die Richtung oder eben auch in körperliche Erkrankungen. Es kann eine Schilddrüsenunterfunktion sein, kann ein Eisenmangel sein. Also das Feld ist weit.
Jetzt ist es ja so, dass man sich schon fragen muss, ist unser Leben denn heute tatsächlich so viel stressiger als früher? Fakt ist doch, wir müssen weniger hart körperlich arbeiten. Wir haben moderne Technik wie Spülmaschine, Waschmaschine, haben dadurch viel mehr Freizeit. Wir haben genug zu essen, Sozialversicherung. Eigentlich müssten wir doch alle ganz entspannt sein.
Das sollte man meinen, aber Sie sind da schon auf ein Paradoxon gerade unbewusst zu sprechen gekommen, nämlich die Waschmaschine ist immer ein schönes Beispiel dafür. Wir sind immer geneigt, uns Möglichkeiten, Freiheiten durch technischen Fortschritt zu verschaffen, sei es durch die Waschmaschine, wo wir denken, gut, dann kann ich jetzt elektrisch meine Dinge waschen lassen, dann habe ich mehr Zeit zur Verfügung, damit es mir gut geht. Es gibt eine schöne Untersuchung aus den 70er Jahren dazu, da hat man also festgestellt, dass die Familien, die schon Waschmaschinen hatten, gegenüber den Familien, die noch keine Waschmaschinen hatten, mehr Zeit mit dem Thema Wäsche pro Woche zubrachten als die anderen. Also der technische Fortschritt hat zwar eigentlich Zeit gespart.
Wie kann das denn sein?
Ja, ganz einfach, indem man viel öfter seine Wäsche wechselt. Und das konnte man in diesen soziologischen Studien auch ganz klar zeigen. Man hatte in den 50er Jahren einmal pro Woche die Unterwäsche gewechselt. Das wollen wir heute nicht mehr, machen wir täglich. Deshalb müssen wir viel mehr waschen. Und durch diesen technischen Fortschritt erhalten wir uns mit diesen immer weiteren Möglichkeiten, die wir nutzen, letztendlich den gleichen Zeiteinsatz. Wir haben nichts gewonnen dadurch, außer sauberere Wäsche, die wir häufiger wechseln können.
Ich frage mich jetzt gerade, ob ich zurück wollte in die 50er Jahre.
Nee, wollen wir wahrscheinlich nicht. Das ist genau eben das Problem. Wir beschleunigen immer weiter und verdichten dadurch unser Leben immer weiter und glauben, dass wir doch jetzt endlich durch die nächste Neuerung etwas gegen diese Überlastung tun können. Und am Ende wird es noch mehr. Wir arbeiten jetzt alle digital und in der Cloud und wir schicken E-Mails und müssen das nicht mehr per Post machen. Aber was bedeutet das? Wir schreiben natürlich viel, viel mehr E-Mails, als wir früher Briefe geschrieben haben. Und dadurch haben wir dann wieder mehr Stress, obwohl der Transport dieses Briefes schneller geht. Also wir haben schon eine Verdichtung und es ist auch nachvollziehbar in Langzeitstudien, die über Jahrzehnte gingen, dass der Stress in der Gesellschaft zunimmt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Marquardt, Sie hatten gerade gesagt, der Stresslevel stieg in den letzten Jahren kontinuierlich an. Aber kann man denn nicht einen bestimmten Punkt festmachen, an dem er dann tatsächlich steil anstieg? Also ich sage jetzt mal beispielsweise die Erfindung des Smartphones mit der immer Erreichbarkeit, die wir seitdem haben.
Man blickt immer so zurück und denkt, früher war mehr Lametta, da war alles entspannt bei den Großeltern und irgendwann kam der große Bang mit dem Smartphone und seitdem haben wir Stress, seit Smartphone und E-Mail. Sicherlich hat sich das Tempo in den letzten 10, 20 Jahren nochmal sehr sprunghaft gesteigert durch die Digitalisierung. Aber unterm Strich kann man über sehr hochwertige Datensätze zeigen, dass tatsächlich über Jahrzehnte dieses Stresslevel kontinuierlich angestiegen ist. Vielleicht in letzter Zeit noch etwas schneller durch die besagte Digitalisierung, aber es gibt nicht den einen Punkt. Und das deutet darauf hin, dass wir eben eine gesellschaftliche Veränderung haben.
Aber ich finde das trotzdem insofern erstaunlich. In diesen Daten ist ja zum Beispiel auch der Zweite Weltkrieg mit drin, wo Leute ja wirklich Schlimmes erlebt haben. Eigentlich müsste da in so einer Situation doch der Stresslevel deutlich steigen.
Für diese Untersuchung war an amerikanischen College-Studenten 70.000 Stück, Längsschnitt über 70 Jahre untersucht in einem sehr, sehr umfassenden psychologischen Test-Setup. Und weniger der Zweite Weltkrieg wäre da jetzt zu erwarten gewesen, aber auch andere Krisen, die die USA genauso mit behelligt hätten, sieht man eben in diesem langsam ansteigenden Stressdaten nicht. Das ist schon insofern beeindruckend, als dass wir eben daran ablesen können, dass doch vielmehr so dieses soziale Gefüge, das Miteinander, was wir haben und die Umstände, unter denen wir leben, doch das Entscheidende zu sein scheint, was Stress ausmacht. Uns ist also, es ist nicht nur mehr Stress geworden, vor allem ist uns einfach diese Resilienz, also die Fähigkeit, Stress zu verarbeiten, die ist uns abhanden gekommen durch gesellschaftliche Veränderungen.
Was hat denn früher zur Entstressung beigetragen, dass wir heute so nicht mehr haben?
Zum Beispiel ein engeres soziales Miteinander, was wir heute, das ist so quasi eine Lose-Lose-Situation. Ich will mehr Individualisierung, ich will mehr erleben in meinem Leben, dafür zahle ich einen Preis, das ist der Stress. Wenn ich diese gesellschaftliche Entwicklung von immer weiterer Individualisierung zurücknehmen will, dann merke ich das, wenn ich meinen 7-jährigen Sohn am Samstagmorgen rausschicken möchte zum Spielen. Das dürfte man ja durchaus mal tun, wenn man als Elternteil das Gefühl hat, ich möchte jetzt mal meine Ruhe haben. Vor 30, 40 Jahren sind wir schließlich auch einfach rausgegangen zum Spielen. Genau. In der Straße, wo wir leben, leben 20 Kinder im Schulkindalter. Trotzdem kommt er am Samstagmorgen nach 10 Minuten zurück und sagt, es ist keiner da. Der eine ist beim Tennis, der nächste ist beim Hockeyturnier, wieder einer ist beim Fußballturnier, der nächste ist bei Oma und Opa, die anderen sind auf der AIDA. Alle haben irgendetwas zu tun. Und daran passen sich natürlich auch Kinder an. Und während es früher die drakonischste Strafe war, zu sagen, du hast Hausarrest, ist heute ja eine drakonische Strafe zu sagen, du musst rausgehen und dich dann mit dir selber beschäftigen. So haben sich die Zeiten geändert. Und der Knackepunkt an diesem einen Beispiel, es gäbe viele weitere, ist, ich kann eine gesellschaftliche Veränderung, alle anderen Kinder haben irgendwas anderes zu tun, nicht auf individueller Ebene lösen. Denn mein Sohn, den ich dann zum Spielen schicke, findet halt niemanden zum Spielen. Nehmen wir als anderes kurzes Beispiel das Thema Kirche. Kirche hat natürlich über Jahrhunderte sehr viel sozialen Kitt für die Gesellschaft bedeutet, hatte natürlich auch seine Schattenseiten. Wir haben viele Missbrauchsfälle in der Kirche durch diesen starken Kitt, diese starke Nähe erlebt und auch viele andere negative Dinge, die Menschen heute nicht mehr so gutieren. Deshalb sind immer weniger Menschen in der Kirche organisiert. Aber auf der anderen Seite hat Kirche eben auch etwas mit Halt zu tun, die Menschen in Krisen dazu befähigt, besser mit Krisen umzugehen. Dann könnte man jetzt wieder auf individueller Ebene sagen, Mensch, dann ist das ja eine klasse Sache, dann trete ich jetzt in die Kirche wieder ein und dann gehen sie da am Sonntagmorgen hin und stellen überspitzt gesagt fest, keiner ist da. Denn dieser Trend, dass dort immer weniger Menschen organisiert sind, ist ein gesellschaftlicher Trend. Wieder ist es so, sie können eine gesellschaftliche Entwicklung nicht auf der individuellen Ebene korrigieren.
Aber was kann man dann machen? Das klingt ja so hoffnungslos.
Das ist eine gewisse Lose-Lose-Situation. Ich möchte meine Reichweite vergrößern, ich möchte auf die Malediven und ich möchte zum Konzert und ich möchte SUP fahren und ich möchte Marathon laufen und ich möchte in das neueste Restaurant der Stadt. Ich möchte ganz, ganz viele Dinge machen, ganz viel individualisieren und wenn ich allerdings diesen Stress nicht möchte und überall Nein sage, um weniger Stress zu haben, mehr Zeit für mich zu haben, dann sinkt mein sozialer Impact-Faktor. Das ist das, was wir alle fürchten unterschwellig. Ich fahre dann nicht mehr so ein schickes Auto, ich kann nicht mehr so gut mitreden, ich bin nicht so gut informiert. Und in diesem Spannungsverhältnis müssen wir uns irgendwo bewegen. Und insofern heißt für mich, Stress abbauen, mich erstmal zu fragen, was kann ich alles rauskürzen, ohne dass mein sozialer Impact-Faktor zu weit sinkt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie hatten ja gerade gesagt, das Leben ist nachweislich stressiger geworden. Unsere Gesellschaft hat sich verändert. Viele Schutzschilde, wie zum Beispiel Kirche oder Sozialgefüge, sind weggebrochen. Wenn jetzt Menschen zu Ihnen in die Praxis kommen und über Erschöpfung klagen und es liegt jetzt keine körperliche Ursache wie Eisenmangel oder so vor, dann versuchen Sie ja rauszufinden, was sind die Krafträuber für diese Menschen? Was sind denn die häufigsten Krafträuber, die Sie da finden?
Das ist ganz oft das soziale und individuelle Verhalten. Das kann natürlich auch ein belastender Beruf sein, der mich vielleicht überfordert oder wo ich zu viel arbeite, zu wenig Regenerationsphasen habe. Aber es sind natürlich auch diese schädlichen Gewohnheiten, wie dann den Feierabend nicht sinnvoll zu gestalten, sondern erst vorm Fernseher zu sitzen, bisschen Netflix, dazu Tiefkühlpizza und dann noch ein bisschen auf Instagram versacken, bevor man dann ins Bett geht und schlecht schläft. Das sind natürlich riesige Krafträuber und am Abend joggen zu gehen oder schwimmen zu gehen, Zeit mit seinen lieben Menschen zu verbringen, gemeinsam zu kochen und etwas Sinnvolles zu tun, gibt natürlich auch ein anderes Kraftpotenzial wieder zurück. Braucht aber immer eine kleine Startenergie.
Ne? Wollte ich gerade sagen, weil wenn ich so richtig erschöpft bin und zu Ihnen komme und Sie sagen mir, ja, zieh die Jogging-Schuhe an und fang an zu laufen, boah. Ne? Also,
da muss man in der Tat auch sehr aufpassen. Also es kann ja nicht sein, dass jemand den Kalender bis zum Bersten gefüllt hat und dann jemand daherkommt und sagt, ja, also damit du jetzt weniger Stress hast, musst du noch folgende drei Dinge obendrauf packen. Das wird nicht funktionieren. Das ist ja das Problem, vor dem wir alle stehen. Und da sind wir wieder bei diesem schwierigen Lose-Lose-Thema. Ich möchte diesen Stress nicht, aber wenn ich diesen Stress ausschalte und auf bestimmte Dinge verzichte, verliere ich an einer anderen Stelle, die Menschen nur so subversiv wahrnehmen, nämlich diesen sozialen Impact-Faktor. Ich nehme mal ein plakatives Beispiel, mein Auto. Ich komme aus einer Kfz-Familie, da habe ich gelernt, wie viele Deutsche, ein ordentliches Auto vor der Tür zu haben, ist etwas Vernünftiges. Das kann ich bei rationaler Betrachtung nicht wirklich teilen, also habe ich etwa ein Jahr lang mit mir gerungen, um zu sagen, es gibt jetzt kein teures Auto mehr, es gibt einen alten Bus für die Familie und wenn da Beulen drin sind, ist es egal. Mein Vater hat erst geschimpft, nach der dritten Beule war es egal. Und jetzt kann man sagen, gut, der Marquardt fährt jetzt halt einen alten Bus. Aber das bedeutet ja im Klartext, dass ich im Jahr viele tausend Euro sparen kann, die ich nicht in ein Auto stecken muss, wo ich einfach eine Woche mehr Urlaub machen kann. So einfach wäre ja die Rechnung. Und dann habe ich Zeit für andere wertvolle Dinge. Das war jetzt das Beispiel Auto. Es gäbe viele andere. Ich muss vielleicht nicht zu jedem Konzert. Ich muss nicht vielleicht jedes Wochenende noch einen Kurztrip machen. Ich kann mir ja auch Zeit wieder zurückholen. Aber wir müssen es eben abwägen mit dem, was wir so an Reichweite verlieren. Das fällt uns manchmal schwer.
Was raten Sie denn den Leuten, die zu Ihnen kommen? Machen Sie mit denen einen Plan oder wie die ihr Leben verändern sollen?
Ja, jeder Mensch ist da anders. Also eine Kraftquelle für mich ist es, morgens in den Mittellandkanal zu springen bei jeder Jahreszeit und entweder ein bisschen zu schwimmen oder mich zu erfrischen. Dann beginnt der Tag schon mal anders. Das kann für jemanden eine Kraftquelle sein. Andere gehen morgens joggen, wieder andere trinken morgens in Ruhe ihren Tee und meditieren. Also jeder so, wie er das meint. Aber wir müssen Zeiten für uns zurückgewinnen, wo wir nicht am Smartphone hängen und wo wir nicht Netflixen und wo wir nicht bei der Arbeit sind. Und das kann eine Mittagspause sein, wo ich mich in der Praxis immer im Sommer unter einen Birnenbaum vor der Praxis zurückziehe und einfach draußen bin und Entspannung genieße. Oder es kann sein, dass ich in der Mittagspause schwimmen gehe. Das sind so Dinge aus meiner Welt, die ich tue. Und für andere Menschen kann das eben sein, dass sie abends in Ruhe kochen, aber eben nicht die Tiefkühlpizza und nicht Netflix, sondern irgendwas anderes Sinnstiftendes tun. Dass sie sich ein Buch nehmen statt eines Fernsehers. Aber immer wieder kommen wir zu dem Punkt, es braucht eine Startenergie. Und dafür muss ich gewisse Ressourcen haben. Und da muss ich vielleicht auf ein paar andere Dinge in meinem Leben verzichten. Wenn ich mit meiner Frau darüber spreche, wie wir unser Leben so organisieren, dass wir es als glücklich empfinden, reden wir eigentlich fast nur darüber, worauf können wir jetzt verzichten, damit wir wieder Zeit für das haben, was uns wichtig ist.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sagen, jeder Mensch ist individuell unterschiedlich. Deshalb muss man gucken, was für den Einzelnen eine Kraftquelle sein kann. Trotzdem gibt es mit Sicherheit Dinge, die jedem gut tun. Ein Thema wäre da vermutlich Bewegung, oder?
Bewegung brauchen wir alle. Und ich weiß, dass einige jetzt erstaunt aufhorchen werden, aber weniger als eine Stunde am Tag körperliche Bewegung würde ich wirklich nicht als artgerechte Haltung für den Menschen bezeichnen. Also natürlich haben wir oft gehört, dass zweimal die Woche Sport schon gut wäre. Aber ich meine, zweimal die Woche Sport. Jeden Tag muss der Mensch sich bewegen. Wir leben in einer Zeit, wo alles per Knopfdruck funktioniert. Wir haben überhaupt keine körperliche Herausforderung mehr im Alltag. Also ich sage, machen Sie jeden Tag eine Stunde für Bewegung. Ob Sie jetzt joggen oder spazieren gehen mit Ihrem Hund oder ob Sie schwimmen gehen oder was auch immer Sie machen mögen. Aber eine Stunde Bewegung, die brauchen Sie.
Und wenn ich Sport mache, ich meine, Sie gelten als der Laufpapst, von daher sind Sie da wahrscheinlich voreingenommen. Aber ist es egal, ob ich sage, ich gehe laufen oder ich schwimme, fahre Rad? Ist es völlig wurscht oder ist es schon so, dass Sie sagen würden, Laufen ist eigentlich schon das Optimum?
Also meine Laufpassion hin oder her, es ist tatsächlich so, dass Laufen der effektivste Sport ist, was jetzt einen Trainingseffekt innerhalb von kurzer Zeit angeht. Also nichts ist so effektiv wie Laufen, wenn es um Gewichtsreduktion und Stressabbau geht, das darf man sagen. Aber wenn mir denn nun Laufen nicht gefällt oder ich dabei Knieprobleme bekomme oder was auch immer, dann gehe ich eben schwimmen oder Radfahren. Also wichtig ist mir die Bewegung.
Beim Laufen kriegt man auch nicht so richtig den Kopf frei, ne? Habe ich durch Ihr Buch gelernt.
Ja, viele Anfänger behaupten das und erleben das, glaube ich, auch so, weil die natürlich erstmal mit diesem Jogging-Einstieg sehr, sehr gefordert sind. Ich muss sagen, als erfahrener Läufer ist es ein verlockender Sport, in so Gedankenschleifen zu gehen und alles durchzudenken. Und ich kenne viele erfahrene Läufer, die sagen, wenn ich von meiner Laufrunde zurückkomme, nehme ich mir als erstes meinen Laptop, um die ganzen Gedanken, die ich hatte, zu sortieren. Und insofern, ob das jeden dann mental immer entspannt, das weiß ich nicht zwingend, aber es hilft natürlich, aus diesem Alltag herauszukommen und diese körperliche Komponente ist für Wohlbefinden ja nun auch sehr wichtig.
Wie komme ich am besten geistig aus dem Alltag raus? Mit welchen Sachen?
Also es gibt tatsächlich Läufer, die sagen sich so Mantras auf, so sinnentleerte Lautfolgen, damit sie diese Gedankenspiralen unterbrechen. Das gelingt mir immer nicht so gut. Yoga und Meditation sind natürlich zwei ganz, ganz wichtige Punkte, die heute eine immer größere Rolle spielen. Und insofern Joggen für die körperliche Fitness und Meditation und Yoga für die geistige, ich glaube, die Kombination wäre ganz gut.
Und Meditation, das empfehlen Sie im Patienten, kann man auch ganz gut mit Hilfe von einer App machen, ne?
Ja, tatsächlich. Das funktioniert wirklich und auch sehr niederschwellig. Wir leben ja in einem Kulturkreis, wo nicht jeder so einen unmittelbaren Zugang dazu hat. Ich übrigens auch nicht. Aber wenn Sie Menschen mit so unterschwelligen Ängsten haben oder mit so psychosomatischen Problemen, die sich in Form von Verspannungen äußern, dann kann das ein hervorragendes Mittel sein, was innerhalb von 1-2 Wochen nachweisliche Effekte hat. Und das kann man ganz niederschwellig mit einfachen Apps trainieren, tatsächlich.
Das ist interessant, das wusste ich bislang nicht. Gibt es denn noch andere Dinge, von denen Sie sagen, da kann man gut moderne Technik, also wie zum Beispiel so eine App, mit ganz traditionellen Sachen kombinieren, um eine optimale Lösung zu finden?
Mir fallen ehrlich gesagt spontan keine ein, denn ich bemühe mich auch immer sehr, dieses Mehr an Technik aus diesen Bereichen rauszuhalten. Also ich gehe ohne Kopfhörer laufen, ich gehe ohne Sportuhr laufen. Ich habe auch an meinem Rennrad tatsächlich den Tacho und alles Mögliche abgebaut, weil ich nicht permanent alles vermessen möchte. Wir vermessen ja die ganze Welt. Und diese Stunde, die ich abends laufen gehe, warum soll ich die denn noch vermessen? Ich möchte mich wohlfühlen. Insofern möchte ich eher dafür plädieren, vielleicht die Technik in diesem Moment mal außen vor zu lassen.
Technik außen vor lassen ist auch wichtig, wenn man gesund schlafen will, glaube ich, ne? Smartphone hat im Schlafzimmer nichts verloren.
Wirklich nicht. Und der Fernseher schon dreimal nicht. Das mit dem Schlafen ist eine interessante Sache, denn der Mensch ist sicherlich das einzige Lebewesen, was so verrückt ist, das beste Regenerationsprogramm, was wir haben, willkürlich zu verkürzen. Aber auch da haben wir natürlich diesen Leistungsgesellschaftsgedanken. Man sagt ja, Napoleon hätte jede Nacht nur 4 Stunden geschlafen, das hätte ihm gereicht. Und jetzt fühlt sich irgendwie jeder wie Napoleon, habe ich das Gefühl. Ich höre immer mehr Menschen, die sagen, ja, mit 4 bis 6 Stunden, da komme ich schon hin. Und die erwarten 18 Stunden Höchstleistung in allen Bereichen und wundern sich, wenn sie nach 5 Stunden Schlaf nicht wieder regeneriert sind. Also ich plane meinen Tag andersrum. Als erstes muss ich mal 8 Stunden schlafen. Vielleicht sind es bei einigen auch 7,5 oder 7, sei es drum. Aber erstmal möchte ich 8 Stunden schlafen und dann gucke ich, dann kommt die Arbeit, was bleibt dann noch über Familie und Sport. Und dann stellt man sehr oft fest, dass dann für die ganz, ganz vielen Dinge, die man noch machen könnte, eigentlich gar keine Zeit bleibt. Vielleicht müssen wir das einfach mal realisieren.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie hatten ja gerade gesagt, wir müssen akzeptieren, dass wir nicht alles machen können. Dass wir auf manche Dinge vielleicht einfach verzichten müssen, einfach um ein entschleunigtes Leben ein bisschen führen zu können. Schlimm ist es auch, wenn man in Freizeitstress permanent gerät, weil alles verplant ist. Momentan scheint mir allerdings eher das Gegenteil der Fall zu sein. Die Leute sehen sich nach Freizeitprogrammen und ein paar Highlights wie Konzertbesuchen, Theater oder Kabarettbesuchen. Kann auch ein zu wenig an Programm und Abwechslung in eine Art Erschöpfungszustand führen.
Ja, das ist schon eine besondere Situation, die wir jetzt gerade haben durch Corona, dass sich das alles zieht wie Kaugummi und dass man gerne einfach, ich möchte auch mal wieder ans Meer fahren und so weiter. Mir fehlt da auch einiges. zugegeben. Aber dennoch können wir ja so viele Dinge machen, die uns gut tun. Also jetzt ist ja auch der Osterurlaub wieder für alle ins Wasser gefallen und wir sind jetzt in den Osterferien also tatsächlich zelten gefahren mit der Familie. Ich bin ein großer Freund von diesen Mikroabenteuern.
Wo haben Sie das gemacht? Im Garten oder wo durften Sie denn hin?
Wir sind oben in Schleswig-Holstein, oben an der Ostsee lang geradelt. Völlig legal. Da gibt es Wildcampingplätze. Es war allerdings März, ne? Und okay. Dann mit drei kleinen Kindern. Das war schon eine Herausforderung. Aber das sind genau die Dinge, die ich hier ansprechen möchte. Es geht darum, Sie sind dann 3-4 Tage unterwegs und das ist natürlich wirklich eine Herausforderung bei den Temperaturen mit Kindern im Zelt. Aber, und das ist der Punkt, da sind wir wieder bei dieser Startenergie. Wir geben was rein und nur dann kriegen wir wirklich viel zurück. Anders bei Netflix. Da müssen Sie nichts reingeben, aber Sie kriegen auch nicht viel zurück. Wenn Sie dann morgens aus dem Zelt krabbeln und dann da Ihren warmen Kakao kochen und dabei auf die Ostsee gucken, dann kommen Sie, wenn Sie das 3-4 Tage gemacht haben, abends mit Lagerfeuer und so weiter, kommen Sie körperlich völlig erschöpft nach Hause. Aber Sie wissen, 1-2 Mal schlafen im weichen Bett, dann geht es Ihnen diesbezüglich wieder gut. Aber mental kommen Sie mit einer ganz anderen Kraft wieder zurück. Und das sind Dinge, die können wir ja eigentlich immer tun. Wir können ja immer am Wochenende rausgehen und wandern und in den Wald oder Gelegenheiten nutzen. Wir hatten noch diesen kernigen Winter jetzt vor einigen Wochen. Da sind wir Schlittschuh gelaufen auf dem Steinhuder Meer, was mir gerade wieder einfällt. Das ganze Wochenende über haben wir Eishockey gespielt. Und da blicke ich jetzt noch drauf zurück. Eishockey spielen kostet kein Geld, ne? Zelten an der Ostsee ist jetzt auch überschaubar vom Kostenaufwand. Beides braucht aber eine Startenergie und danach geht es uns gut. Und tappen Sie nicht in diese Falle, dass Sie sich wohlfühlen werden, wenn Sie etwas quasi energetisch umsonst bekommen, nämlich die Tiefkühlpizza und Netflix.
Spaziergänge tun ja eigentlich auch gut, aber ich habe langsam das Gefühl, ich kenne jeden Grashalm um die Ecke.
Ja, das kann ich auch verstehen. Also wie gesagt, ich möchte auch wieder zurück ans Meer und jetzt impfen wir ja langsam. Es wird uns bald wieder gelingen, da bin ich zuversichtlich.
Sie haben als eine Kraftquelle für sich das Stand-Up-Paddling entdeckt, habe ich gelesen.
Ja, ich bin sehr restriktiv mit Hobbys. Ich habe eigentlich nur ein Hobby und das ist mein Triathlon-Sport, den ich sehr liebe. Und Stichwort Stress, ich finde es sehr schwierig, dass die Menschen heute alle 25 Hobbys haben. Ne? Kitesurfen und Fernreisen und diese. Jeder muss alles Mögliche machen und dippt da aber immer nur so kurz rein und beherrscht dieses Hobby gar nicht wirklich. Insofern, ich mache seit über 20 Jahren Triathlon und diesen Sport kenne ich und den liebe ich und viel mehr bleibt da auch nicht für mich. Aber dann habe ich jetzt entdeckt, SUP nach 1-2-jähriger Überlegung und Testphase. Jetzt ist das Ding da und ich fahre auf den Mittellandkanal und das macht mir viel Freude und diese gleichförmige Bewegung auf dem Wasser abends, toll.
Einen guten Tipp, den Sie den Leuten mit auf den Weg geben, ist auch, um einfach positiv dem Tag zu begegnen, sich morgens aufzuschreiben, auf was man sich freut im Laufe des Tages. Da hoffe ich jetzt mal, dass auf Ihrer Liste diese Sendung stand.
Absolut.
Und abends im Rückblick zu sagen, für was man dankbar ist. Einfach um einen Blick dafür zu kriegen, auf die vielen Dinge des Alltags, für die man dankbar sein kann. Was kann da zum Beispiel abends auf der Liste stehen?
Naja, da sind ja viele Dinge, die mir jetzt gerade einfallen. Ich bin nun jemand, der, ich habe gerne die Dinge perfekt organisiert. Ich mag eine Praxis, die wirklich gut läuft. Ich mag fehlerfreies Arbeiten sehr gerne. Das bringt mein Team manchmal an den Rande des Wahnsinns. Und was ich mir immer wieder vor Augen führen muss, ist, was ich eigentlich für tolle Menschen um mich herum habe, die auf einem sehr hohen Niveau arbeiten und mit mir diese Wege zusammen gehen. Das sind so Dinge, wo ich auch gerne mal vergesse, dankbar zu sein. Und wenn ich es mir nur kurz klar mache, dann ist mir vollkommen klar, wie wichtig das eigentlich ist und wie wohl ich mich fühlen kann. Also klingt total einfach und banal, aber dieses kleine Umschalten im Kopf kann ganz viel Wärme und Wohlgefühl in uns auslösen und damit dann auch Entspannung.
Also, ich werde auf jeden Fall heute Abend auf meinem Zettel schreiben. Danke für das spannende Gespräch, das ich hier mit Ihnen führen durfte. Ich habe auch noch ein kleines Dankeschön für Sie, dass Sie draufschreiben können. Bei uns bekommen die Gäste am Ende ein Geschenk. Ich habe ein Buch für Sie gefunden, das ja Stand-up Paddeln mit ja einer Art von Meditation in Einklang bringt. Und zwar das Buch Pilgern mit Paddel auf dem Jakobsweg mit dem Stand-Up-Paddle unterwegs. Wie das funktioniert, können Sie dann in dem Buch nachlesen. Ich hoffe, Sie müssen das Board nicht die ganze Zeit tragen. Sie könnten es nachlesen, wenn ich es Ihnen jetzt überreichen könnte. Ich war nämlich so entschleunigt auf dem Weg mit Ihnen ins Studium, dass ich es auf meinem Schreibtisch habe liegen lassen. Ich gebe es Ihnen danach.
Ja, vielen Dank. Ich werde mich inspirieren lassen.
Danke, dass Sie hier waren und alles Gute.
Danke für die Einladung.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.